So, wie geht deiner Seele? Wir haben ja oft den Körper im Blick. Und vielleicht seid ihr heute Morgen aufgewacht und hattet irgendwie Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder habt euch schlapp gefühlt. Der Körper ist oft im Blick, aber wie geht es eigentlich der Seele? Manchmal sagen wir ja Hauptsache gesund und meinen den Körper, aber wir sind ja noch mehr als Körper. Wir sind doch auch Seele. Oder? Wie geht's deiner Seele? Vielleicht geht's ja deinem Körper gerade nicht gut. Vielleicht hast du Schmerzen, vielleicht sogar hier jetzt, Erkältung oder irgendwelche anderen, vielleicht Dauerbaustellen. In Corona-Zeiten haben wir uns ja sehr mit dem Körper beschäftigt und damit, dass wir irgendwie uns nicht infizieren. Jetzt geben wir uns sogar wieder die Hände. Vielleicht ist ja dein Körper krank, aber deine Seele quietschfidel und du bist glücklich und dankbar und erfüllt, obwohl du Schmerzen hast. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt manchmal kranke Menschen, die haben echt ein großes Päckchen zu tragen, aber trotzdem sind sie irgendwie zufrieden und strahlen irgendwie eine Freude aus. Die Seele ist gesund. Und dann gibt es aber manchmal das Umgekehrte auch. Da ist jemand eigentlich total kerngesund, aber die Seele ist irgendwie krank und betrübt und ängstlich und hoffnungslos und verzagt. Wie geht es deiner Seele? Kümmerst du dich um deine Seele? Das Wort Seelsorge kommt da ja her, ne? Die Sorge um die Seele. Ich habe einen Text jetzt, der heute Predigttext ist, der so ein bisschen lang und umständlich ist. Wir lesen ihn trotzdem, wir können ihn ja hier schön gemeinsam lesen. Und das ist etwas, was Mose dem Volk Israel empfiehlt zur Seelsorge. Und anschließend möchte ich so ein paar Punkte nennen, wie ich denke, und wie ich denke, dass die Sorge um die Seele gelingen kann bei uns. Schauen wir uns mal diesen Predigttext an. Als Vorbemerkung, der steht im 5. Buch Mose, Kapitel 4. Und das 5. Buch Mose ist eigentlich ein sehr spannendes Buch. Könnt ihr ruhig mal lesen. Das ist nämlich, da ist Mose durch die Wüstenwanderung durch mit dem Volk Israel. 40 Jahre lang sind die ja durch die Wüste gegangen und stehen jetzt direkt vor dem gelobten Land. Also sind fast am Ziel angekommen. Man kann den Jordan schon sehen und da drüben die Berge von Israel. Und Mose darf ja nicht mit rein, weil er Gott gegenüber ungehorsam war. Und deshalb darf er nicht rüber. Und jetzt also kurz vor dem Ziel gibt er dem Volk noch mal ein paar Mahnungen, ein paar wichtige Gedanken mit auf den Weg. So letzte Worte, ist ein ganzes Buch geworden. Und zwar geht es darum, was ist noch mal wirklich wichtig für das Volk. Das kann man vielleicht so vergleichen, irgendwann werden die Kinder größer und gehen aus dem Haus. Ist bei uns noch nicht ganz so weit, aber bald. Und vielleicht gibt es noch so ein paar letzte Worte, die man als Elternteil den Kindern mit auf den Weg gibt, bevor sie das Haus verlassen. Oder am Sterbebett, vielleicht nochmal so die letzten Worte, wo man nochmal irgendwie das zusammenfassen möchte, was einem so ganz wichtig ist. Und davon ist das jetzt ein kleiner Ausschnitt. Mose sprach, siehe, ich habe euch, also dem Volk Israel, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr mein Gott geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Land Israel, wo sie jetzt hinziehen, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie und tut sie. Also Mose erinnert das Volk daran, dass sie das tun sollen, was er ihnen gesagt hat. Denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Also er sagt, haltet euch dran, dann werden die anderen Völker erkennen, wie gut Gott ist, wie toll es ist und wie nah Gott ihnen ist. Die anderen werden neidisch werden. Also es sind drei Folien, jetzt nicht erschrecken, es kommt nochmal so eine große Folie. Das ist ein langer Text, aber kriegen wir schon hin. Jetzt sagt er einen der Kernsätze, darauf werde ich gleich eingehen. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest. Entschuldigung. Standest an dem Berg Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse und sie mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Das ist also jetzt, er erinnert sie an den Moment, wo sie am Berg Horeb oder Berg Sinai die 10 Gebote bekamen. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berg. Der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein, Zeichen der Gegenwart Gottes. Und da war Finsternis, Wolken und Dunkel, Zeichen, dass Gott geheimnisvoll und heilig ist. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Den Klang der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt. Nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die 10 Worte, also die 10 Gebote, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir, Mose, zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt, in dem Land, in das ihr zieht, es einzunehmen. Also er erinnert sie an diesen besonderen Moment, wo das Volk Gottes Wille bekommen hat, in den 10 Geboten. Letzte Folie. So hütet euch um eures Lebens willen, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tag, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berge Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Also das sind jetzt Erinnerungen an 10 Gebote. Ne? Du sollst keine anderen Götter haben neben dir, sollst kein Bildnis machen. Hebe auch nicht deine Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne siehest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, also genau die Sterne, und fallest ab und betest sie an. Das taten die Völker um Israel rum. Und dienest denen, die der Herr, dein Gott, zugewiesen hat, allen Völker unter dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem Schmelzofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr sein Erbvolk Volk sein sollt, wie ihr es jetzt seid. Erinnert euch daran, was Gott zu euch gesagt hat. Fallt nicht ab von Gott. Gott hat euch angenommen und euch gerettet, sagt er hier, aus Ägypten. Erinnert euch, vergesst nicht. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Hüte dich. Christsein, oder damals das Judentum, ist kein Automatismus. Es geht nicht einfach alles automatisch, sondern es hat auch was damit zu tun, dass wir uns selber erinnern, dass wir uns selber daran halten, dass wir auch was tun. Es gibt diese Geschichte, die ich schon ganz oft erzählt habe, die ich aber so einleuchtend finde. Ein Missionar kommt zu einem Indianerhäuptling, den er vor einiger Zeit missioniert hatte, der zum Glauben gekommen war. Und der Missionar kommt mal nach einiger Zeit wieder und will sich erkundigen, wie geht's dir? Und der Indianerhäuptling sagt, ach ja, es ist nicht ganz einfach. In mir tobt ein Kampf. Und der Missionar, ja wirklich, ein Kampf? Und er sagt, ja, es ist, als ob ein weißer Wolf und ein schwarzer Wolf miteinander kämpfen. Und der Missionar sagt, ja, und wer gewinnt? Und der Indianerhäuptling überlegt und überlegt und überlegt. Und dann sagt er, der, den ich am meisten füttere. Und in unserem Christsein ist es auch so. Wir sind vielleicht irgendwann mal angefangen, mit Gott zu gehen, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Bei der Taufe vielleicht oder Konfirmation oder bei einem Alpha-Kurs oder auf einer Freizeit oder bei irgendeinem anderen Ereignis. Und Christsein ist nicht irgendwas, was einfach nur automatisch so läuft, sondern es hat auch etwas mit dem Ringen zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass ich den weißen Wolf, die gute Seite, dass ich das stärke in mir, dass ich den neuen Menschen in mir größer werden lasse und den alten Menschen, Luther hat ja mal gesagt, der alte Adam, das quasi, was nicht gut ist in mir, das, was mir Angst macht, das, was die alte Gewohnheiten oder alte Dinge, die auch für Menschen um mich herum nicht gut sind, dass ich das unterdrücke. Den weißen Wolf füttern. Und das meint Mose hier. Hüte dich und bewahre deine Seele gut. Vergiss nicht. Es gibt ein Buch von John Ortberg. Ich weiß nicht, wer den Namen schon mal gehört hat. Ich weiß nicht, wer das Buch kennt. Aber das fiel mir hier anlässlich dieses Verses ein. Das Buch heißt Hüter meiner Seele. Ich bin der Hüter meiner Seele. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich auf mich aufpasse als Christenmensch und nicht einfach nur Füße hoch, mich zurücklehne, Fernseher an und mein Christenleben so dahin plätschern lasse. Und hier stehen ein paar interessante Gedanken drin, von denen ich euch ein paar mitgeben möchte zu diesem Thema auf meine Seele aufpassen. Wie geht's deiner Seele? John Ortberg war lange, lange Zeit Pastor einer Gemeinde in der Nähe von San Francisco und hat, einige kennen ihn, hat viele, viele Bücher geschrieben. Er nimmt hier Bezug auf seinen Mentor, Dallas Willard, mittlerweile verstorben, und zitiert ihn immer wieder. Und drei Sätze möchte ich hier vorstellen, die ich auf dieses Thema hier besonders gut finde. Eines Tages kommt John Ortberg zu seinem Mentor und erzählt ihm, dass er unglaublich viel zu tun hat in seiner neuen Gemeinde. Und er fragt seinen Mentor, was soll er tun, um geistlich gesund zu bleiben? Und dann guckt ihn der Mentor an und sagt diesen einen Satz: Du musst die Hetze erbarmungslos aus deinem Leben entfernen. Die Hektik ist der größte Feind deines geistlichen Lebens. Du musst die Hetze erbarmungslos aus deinem Leben entfernen. Die Hektik ist der größte Feind des geistlichen Lebens. Es ist ja verrückt, wenn man sich das mal so klar macht, wie sehr sich unser Leben verändert hat im Vergleich zu früheren Generationen. Manchmal haben mir alte Damen noch erzählt, wie es zum Waschtag an den Fluss ging und wie dann da mit dem Waschbrett gewaschen wurde. Wie viel Zeit das gebraucht hat. Und jetzt gibt es eine Waschmaschine, man tut die Wäsche rein, drückt auf den Knopf und zack. Oder früher musste man mit der Kutsche oder zu Fuß nach Bielefeld oder nach Werther über den Berg, wenn man jemanden besuchen wollte oder wenn man Erledigungen hatte. Das hat ewig gedauert. Jetzt setzt man sich in Zug oder ins Auto und zack ist man da. Was für Zeit man da spart. Früher musste man Briefe schreiben, heute schreibt man zack eben eine Nachricht. Früher musste man Schreibmaschine und dann hat man einen Fehler gemacht und dann musste man die ganze blöde Seite nochmal wieder neu tippen. Heute gibt es im Computer, es ist so eine Zeitersparnis. Es gibt heute Fertiggerichte, Mikrowelle, es gibt Backofen, man muss nicht erst ein Feuer anmachen, es gibt Zentralheizung, alles Dinge, die das Leben so viel einfacher machen. Und deshalb haben wir heute auch so viel Zeit, oder? Früher haben die Leute übrigens viel länger gearbeitet. Und als sie manche nach Hause kamen, musste man noch raus auf den Acker oder die Tiere versorgen. Also es ist irgendwie verrückt. Heute gehen eigentlich die Dinge, die man früher gemacht hat, so viel schneller. Aber wir haben gar nicht mehr Zeit. Wo ist eigentlich die Zeit hin, die wir eigentlich hätten? Es ist merkwürdig, darüber nachzudenken. Man hat manchmal das Gefühl, irgendwas treibt uns an. Irgendwas versucht uns das Leben ständig irgendwie in Hetze sein zu lassen. Es gibt eine Freizeitindustrie und man sagt ja sogar, sich die Zeit vertreiben. Und wenn man viel Zeit hat, versucht man sie auch totzuschlagen. Die Zeit totschlagen, damit man ja keine Zeit hat. Damit man die schöne freie Zeit, die wir aufgrund des Fortschrittes eigentlich hätten, irgendwie wieder los wird. Und das Problem ist irgendwie, wir werden nicht glücklich dabei, zumindest habe ich oft nicht den Eindruck, sondern wir sind immer noch gehetzt. Manchmal denkt man sogar vielleicht noch gehetzter als die Leute damals, die all das nicht hatten. Du musst erbarmungslos die Hetze aus deinem Leben entfernen, wenn du willst, dass deine Seele sich entfaltet. Jetzt sind wir alle unterschiedlich, das heißt für den einen nicht dasselbe wie für den anderen. Der eine hat ein schnelleres Tempo, andere sind langsamer, das ist jetzt ganz individuell. Aber ich finde trotzdem diesen Hinweis wichtig. Überleg doch mal, wie kannst du deinen Alltag so gestalten, dass du den Stress da irgendwie rausnimmst? Und ich glaube, das können wir. Es sind nicht nur die anderen, die uns den Stress machen. Bewahre deine Seele, indem du deinen Alltag irgendwie so gestaltest, dass du keinen Stress hast. Zur Ruhe kommen kannst, nachdenken kannst, beten kannst, hoffen kannst, Bibel lesen kannst, Zeit hast, in Gottesdienst zu gehen. Nichts anderes meint das Gebot, ne? Von den 10 Geboten, du sollst den Feiertag heiligen. Nimm dir Zeit für Gott. Streich doch den Satz, ich habe keine Zeit. Ich habe das mal von jemandem gehört und habe mal bewusst immer versucht, mal zu sagen, ich habe Zeit. Und das ist vielleicht schwer, das mal zu sagen, ich habe Zeit. Wir haben alle gleich viel Zeit, 24 Stunden pro Tag von Gott geschenkt. Lasst uns gegen die Hetze, gegen die Eile, gegen den Stress, gegen die Hektik irgendwie vorgehen. Und ich glaube, das können wir. Sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Das war so der erste Satz, wie wir unsere Seele bewahren können. Der zweite Satz von Dallas Willard, den John Ortberg zitiert, das Wichtigste im Leben ist nicht das, was du tust, sondern wer du wirst. Denn genau das wirst du in Gottes Ewigkeit mitnehmen. Denn du bist ein geistlicher Mensch, der dazu bestimmt ist, in Gottes großem Universum ewig zu leben. Ein spannender Gedanke. Wir denken oft über das, was wir tun und bewirken und machen. Wenn man bei einer Beerdigung einen Rückblick auf ein Leben hat, was hat er alles getan? Aber eine spannende Frage ist, vielleicht guckt Gott ja viel mehr darauf, wer wir werden, wie sich unser Charakter entfaltet. Wir hatten jetzt die Reihe zu den Früchten des Geistes und das fällt hier genau rein. Vielleicht guckt Gott viel mehr darauf, was für ein Mensch wir eigentlich werden. Inwieweit Geduld, Liebe, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, inwieweit das in unserem Leben sich breit macht. Was für ein Mensch werden wir? Und dieser Gedanke zu sagen, hier auf der Erde werden wir zu dem Menschen, der wir dann in Ewigkeit sind. Also die Erde ist eine Art Trainingsfeld dafür, dass unser Charakter sich so entwickelt, dass wir bei Gott in Ewigkeit sein werden. Es geht nicht in erster Linie um das, was wir tun, sondern wer wir sind, wie wir uns entfalten. Und könnte es sein, dass Gott letztlich das Ziel hat, dass wir uns entwickeln und dass manchmal harte Zeiten oder Entbehrungen oder Dinge, die wir überhaupt nicht einsehen, den Grund haben, dass es Gott gar nicht darum geht, ob wir jetzt irgendwie, wie viel Geld wir auf dem Konto haben, sondern er will uns entwickeln. Er will, dass wir reifen. Er will, dass wir als Persönlichkeit weiterkommen. Und wie bei einer Pflanze oder dem Weinstock ist das Beschneiden, das Zurückschneiden, das schmerzhaft ist, aber letztlich das Wachstum fördert. Achte auf deine Seele. Es kommt gar nicht darauf an, was du tust in erster Linie, das ist auch wichtig, aber es geht darum, wie du dich entwickelst, was für ein Mensch du wirst. Und noch ein letzter, dritter Punkt. John Ortberg fährt zu seinem Mentor und fragt ihn, was muss ich tun, damit ich ein guter Pastor sein kann. Und er sagt, du musst deinen Tag so ordnen, dass du in deinem Alltag mit Gott vollkommene Zufriedenheit, Freude und Zuversicht erfährst. Du musst deinen Alltag so gestalten und ordnen, dass du mit Gott Zufriedenheit, Freude und Zuversicht erfährst. Und er sagt jetzt, ja, also, okay, ich werde mir wieder vornehmen, morgens in der Bibel zu lesen. Und er sagt, darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um die erste Viertelstunde im Tag. Es geht um die nächsten 12. Wie schaffst du es eigentlich, wenn du mit Menschen begegnest, wenn du unterwegs bist beim Einkaufen, wenn du beim Sport bist, wenn du auf der Arbeitsstelle bist, wenn du in der Gemeindeveranstaltung bist, wie schaffst du es dort eigentlich, Zufriedenheit, Freude und Zuversicht zu erleben? Wie schaffst du es dort? Und dann sagt er, naja, Ach, aber die Menschen sind so anstrengend, sagt er. Und ach, und mit meiner Arbeit, ich bin auch oft unzufrieden. Und dann sagt er, es geht gar nicht darum, dass die Menschen dir diese Zufriedenheit liefern oder die Arbeit dir diese Freude, sondern es geht darum, mit Gott zu leben, sodass diese Zufriedenheit, Freude und Zuversicht aus der Begegnung mit Gott kommt. Menschen sind völlig überfordert, uns ständig Zufriedenheit, Freude und Zuversicht zu geben. Ein Ehepartner ist überfordert, die Kinder sind überfordert, die Arbeitskollegen sind überfordert, Gemeinde ist überfordert. Das kann es nicht sein, sondern Gott mit hineinzunehmen. Und das ist ein spannender Gedanke, den es bei John Ortberg und auch bei Dallas Willard ganz häufig gibt. Also lebe dein Christsein so, dass du in Gemeinschaft mit Jesus unterwegs bist. Dass unser Leben als Christsein wie eine Freundschaft, eine echte Beziehung zu Jesus gestaltet ist. Also, ich meine, stell dir das doch mal vor, dass er da ist und dass er mit dir mitgeht durch die Herausforderungen des Alltags. Er ist da. Und jetzt überleg mal, wenn er wirklich da ist und er wirklich helfen kann, du kannst mit ihm reden die ganze Zeit. Als ich vorhin um 10:30 die Nachricht bekam, dass hier die Technik nicht klappt, dass es keinen Beamer gibt und in mir ein bisschen die Panik aufstieg, weil ich ja noch drüben im Gottesdienst saß und noch die Musik spielte und der Segen noch gesprochen werden musste, habe ich gedacht, so jetzt musst du mal ernst machen mit dem, was du glaubst und habe Jesus gesagt, jetzt kümmer du dich irgendwie drum, dass es das irgendwie klappt, weil ich dachte, wie soll das jetzt alles noch so schnell gehen? Und es hat geklappt. Das ist aber jetzt im Nachhinein leicht zu sagen, aber im Vorhinein ist das immer schwierig. Also leb doch dein Christsein so, dass du wirklich ständig im Gespräch bist mit Gott, mit Jesus, dass er da ist und dass du ihm auch zutraust, dass er helfen kann. Du musst deinen Tag so ordnen, dass du in deinem Alltag mit Gott vollkommene Zufriedenheit, Freude und Zuversicht erfährst. Und ich glaube, dass wir manchmal Gott an den Anfang des Tages setzen und ans Ende. Von vielen höre ich ja, Herr Pastor, ich bete auch immer vorm zu Bett gehen. Schön, super. Aber was ist mit dem Rest des Tages, wo wir oft viel Angst haben, unzufrieden sind, wo wir im Streit sind mit anderen? Wenn wir in diese alltäglichen Dinge Jesus mit reinnehmen, dann wird sich das verändern. Jesus selber sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Unser Christsein so zu leben, dass wir jede Stunde des Tages, egal wo wir gerade sind, in ihm bleiben, das ist das, was die Seele braucht, das ist das, was die Seele, der Seele hilft, sich zu entfalten. Mose hat dem Volk Israel, bevor sie ins Land gezogen sind, das so ans Herz gelegt. Vergesst nicht, was ihr habt. Lebt mit den Worten Gottes. Und ich glaube, das brauchen wir heute auch, dass wir auf unsere Seele Acht haben, dass wir die Hetze verbannen, dass wir, der zweite Punkt war, dass wir auf unsere Charakterentwicklung achten. Und dass wir versuchen, mit Gott den Tag zu leben und dann Zufriedenheit, Freude und Zuversicht erfahren und in uns wachsen lassen. Amen.